Wo ist die Linke in einer Zeit, in der Ungerechtigkeit und Ungleichheit förmlich nach Klassenkampf schreien? Sven Breyer hat ein Buch geschrieben über eine Partei, die ins Lager des Gegners übergelaufen ist und sich so überflüssig gemacht hat. Titel: Die Selbstzerstörung der Linken. Erschienen im Promedia Verlag. Wenn Sie wissen wollen, wie das passieren konnte und warum das selbst im Titel nur in Klammern steht, dann folgen Sie mir an den weißen Tisch.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Sven Breyer.
Herzlich willkommen, Herr Mein.
Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Sven Breyer wurde in der Oberlausitz geboren und hat das Ende der DDR dort als kleiner Junge erlebt. An die Universität ist er über einen Umweg gekommen, der heute eher unüblich ist, vor allem in der politisch-medialen Kaste. Sven Breyer hat Einzelhandelskaufmann gelernt in einem Musikkontor, also in einem Laden, in dem man Noten kauft und Instrumente. Nach dem Abschluss hat er sich in die Bankwirtschaft gestürzt, in Dresden, in einem dualen Studium und ist erst danach Student der Geschichte geworden, mit Mitte 20. Für seine Arbeiten hat er Preise bekommen und für die Doktorarbeit dann ein Stipendium der Rosa-Luxemburg-Stiftung, was nicht unwichtig ist für unser Thema heute. Die Dissertation beschäftigt sich mit dem, Zitat, völkisch-nationalen Spektrum in Dresden vor 1933, in einer Zeit, die Historiker genau wie die Gesellschaft heute längst fast ausschließlich als Vorgeschichte interessiert. Inzwischen ist Sven Breyer unter die Publizisten gegangen. Seit dem Spätsommer 22 gibt es einen Blog, Im Osten, Perspektiven wider den Zeitgeist. Und kurz danach startete der Einheitspodcast, schöner Titel, der Einheitspodcast Heißer Herbst, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Schwaben Aaron Moorhoff. Herr Breyer, wie kommt ein Altstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu, mit der Linkspartei abzurechnen? Ist das nicht Nestbeschmutzung?
Das kann man so interpretieren. In erster Linie war mein Motiv für dieses Buch persönliche Enttäuschung. Also ich war 7 Jahre Mitglied in der Partei Die Linke und habe da relativ schnell realisiert, dass meine Vorstellungen vom Linkssein da nicht zur Geltung kommen. Und mir ist schnell aufgefallen, dass es eben auf der einen Seite eine geschlossene Funktionärskaste gibt und auf der anderen Seite das sogenannte, die einfachen Parteimitglieder, die eben gut sind zum Seele füllen, zum, also wenn Veranstaltungen sind, zum Plakate kleben etc. Aber mir ist wirklich schnell aufgefallen, dass es sowas wie eine gläserne Decke gibt, in die man gerade, wenn man so ein bisschen, ich bin erst mit 30 ungefähr oder Ende 20 in die Partei eingetreten, als sozusagen Quereinsteiger, ist es ganz schwer, irgendwie da drin Fuß zu fassen. Und wenn man sich die Biografien der Leute anschaut, die was zu sagen haben, dann fällt sehr oft auf, dass die eben schon mit 16, 17 Jahren in die Jugendorganisationen rein sind und da von Anfang an dabei waren und die richtigen Beziehungen auch geknüpft haben.
Also Enttäuschung, dass sie nicht auf eine Liste gekommen sind?
In erster Linie natürlich auch inhaltlich. Ja. Also ich habe oft gemerkt, es ist viel mehr Schein als Sein, auch was fachliche Qualifikationen angeht. So, da oft gibt es ja diese klassische linke Karriere, die auch für viele Politiker bei den Grünen, die da oft nachzuzeichnen ist, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, und das ist bei vielen Linken auch so, und da wurden oft irgendwelche oder werden oft irgendwelche Orchideenfächer studiert, mit denen ich auch kein Problem habe. Aber ich habe schnell realisiert, diese Leute, diese Funktionäre, ob jetzt im Landtag oder Bundestag oder auf kommunaler Ebene, wobei da vielleicht nicht ganz so
Das ist nicht wirklich eine Karriere, von der man leben kann, wenn man im Stadtrat sitzt.
Ja, genau. Und weil mir ist eben aufgefallen, dass die Leute, sag ich mal, ab Landtagsebene wirklich den Kontakt zu den einfachen Leuten, zur Bäckerin, zum Handwerker, Malermeister etc. Ziemlich verloren haben. So. Und eben da in Berlin-Kreuzberg wohnen oder Dresden-Neustadt und in ihrem eigenen Mikrokosmos dahin schmoren und gar nicht mehr offen sind für die wirklichen Probleme ihrer eigentlichen Klientel, ja, der Arbeiterschaft und den sozial Abgehängten.
So. Ja, da kommen wir jetzt schon zu Ihren Vorstellungen vom Linkssein, die Sie ja aufgerufen haben. Wie müsste Ihrer Meinung nach eine Partei aussehen, die den Namen Die Linke verdient?
Also mir geht es in erster Linie um Herrschaftskritik. Das sollte sich auch oder vor allem eine Linke auf die Fahne schreiben. Herrschaftskritik heißt immer hinterfragen. Also wer ist gerade eine Regierung? Werden da wirklich die Interessen des Volkes vertreten oder welche Interessen werden da von wem vertreten? Wer hat da welchen Einfluss drauf? Und mit der Herrschaftskritik ist natürlich auch die Systemfrage verbunden, die eben auch lange ein großes Thema in der Linken war, aber in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr stattgefunden hat. Und was natürlich auch wichtig ist für eine Definition von links, ist natürlich ein möglichst großes Spektrum an sozialer Gleichheit zu erreichen. Wobei ich da bei mir auch eine gewisse Grenze sehe, also so frei nach Marx, jeder nach seinem wie heißt das gleich?
Fähigkeiten und Bedürfnissen, genau. Das sind die beiden Begriffe bei Marx. Ne?
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Sprich, ich bin kein Fan von absoluter Gleichmacherei, wie das ja historisch oft versucht wurde und grandios gegen den Baum gefahren wurde. Mir ist auch eine gewisse anarchistisch-libertäre Sichtweise wichtig. Also mir geht es darum, dass eben Gesellschaften sich von unten nach oben aufbauen und nicht, dass es irgendeinen Zentralstaat gibt, der von oben nach unten alles regelt. So.
Ja, Sie beginnen Ihr Buch mit Oskar Lafontaine. Eine linke Partei muss den Menschen helfen, denen es weniger gut geht. Mhm. Das kann man so ähnlich ja auch bei Sarah Wagenknecht nachlesen in dem Buch Die Selbstgerechten, wo es um Menschen geht, die mit wenig Geld aufgewachsen sind und ihren Lebensunterhalt mit harter, ich glaube, wenig inspirierender Arbeit, ist das Zitat bei Wagenknecht, mit wenig inspirierender Arbeit verdienen müssen.
Ja, ja.
Wäre das da auch eingeschlossen in dieser Systemfrage, in der Herrschaftskritik?
Definitiv. Das würde ich so sehen, ja. Ich meine, das war natürlich auch eine große Inspiration für mich, dieses Buch, die Selbstgerechten. Aber sie hat sich eben größtenteils auf diese Wokeness-Begriff konzentriert und die sogenannten Lifestyle-Linken, wie sie es genannt hat. Ja. Und ich habe halt versucht, in meinem Buch, ich bin ja von der Profession her als erstes doch Historiker, das Ganze eben historisch aufzuziehen und habe mir eben den Zeitraum 1989 bis 2022, 2023 angeschaut.
Ja, dazu kommen wir gleich. Vielleicht können Sie vorher noch selbst was zu Ihrer Herkunft sagen, zu Ihrem Elternhaus, zu dem Milieu, in dem Sie verankert sind.
Also als die Mauer fiel, war ich 5 Jahre alt. Sprich, ich habe nicht wirklich wahnsinnig viel Erinnerungen an die DDR. Vielleicht habe ich doch diese Titelmelodie von der aktuellen Kamera oder kann mich auch dran erinnern.
Gut, Oberlausitz gab es kein Westfernsehen wahrscheinlich, ne?
Nee. Quasi die ganz Abgehängten sozusagen. Mhm. Wenn man es so möchte, und kann mich eben dran erinnern, wir hatten auch ein Heizkraftwerk gegenüber und wenn es geschneit hat, dann war der Schnee, das war so eine Kindheitserinnerung, waren so kleine, ich weiß nicht, ob das Kohlepartikel waren, aber der Schnee war nicht wirklich weiß. So. Und so ein bisschen grau kam mir auch alles vor, ich bin halt auch so ganz klassisch im Plattenbau aufgewachsen, habe das aber auch nie als irgendwie negativ, klar, als Kind sowieso nicht, weil man kennt ja nichts. Ich kannte jahrelang nichts anderes, habe das nie irgendwie negativ aufgenommen. Und
Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Also mein Vater war Musiklehrer und meine Mutter ist Grundschullehrerin jetzt im Ruhestand. Und diese DDR, also beide haben halt, sage ich mal, 40 Jahre DDR-Sozialisation mitgemacht. Und ich habe...
Ja, man als Lehrerkind wird man doch eigentlich auf die Universität geschickt und macht nicht so einen Umweg über ein Musikkontor.
Das könnte man annehmen. Ich habe noch einen älteren Bruder, der hat da diese Universitätskarriere gemacht und bei mir hieß es dann, ach, mach du mal lieber eine Ausbildung, was Solides. Und ich wusste nach dem Abitur, ehrlich gesagt, nicht so viel mit mir anzufangen. Dachte erstmal, okay, probierst du mal das, dies und habe mich dann eben für den Einzelhandelskaufmann entschieden in Göttingen. Das war für mich sowieso eine interessante Erfahrung, weil eben mal raus von zu Hause und eben mal in den Westen gegangen. Und ja, deswegen kann ich auch einigermaßen gut Hochdeutsch reden, wie man hoffentlich merkt. Weil ich habe schnell gemerkt, da so mit wir reden ja nicht wirklich Sächsisch, aber mit so Oberlausitzer Slang kommt man da nicht weit. Habe dann erstmal eine relativ normale Ausbildung gemacht, habe da auch viel gelernt, muss ich sagen. Habe aber auch schnell gemerkt, dass mein Wissensdurst doch ein bisschen größer ist, als mich nur mit Musikinstrumenten etc. zu beschäftigen.
Ja, ich kenne Karrieren, die vom Dresdner Dialekt ausgebremst worden sind. Mhm. Hält man immer nicht für möglich, aber ist Wirklichkeit.
Wobei es ja auch, manche befördert es ja auch, ne? Also Uwe Steimle zum Beispiel.
Wenn man das Karriere nennt, ist in einem bestimmten Milieu, ne? Klar. Mhm. Aber das ist auch das Milieu, was Sächsisch seit Ewigkeiten kennt.
Ja.
Wir wollten ja über Ihr Buch sprechen. Sie konzentrieren sich da, wie Sie schon gesagt haben, auf eine Partei, auf die Linke und auf die Zeit seit dem Ende der DDR. Dazu habe ich zwei Fragen. Erste Frage, ist links in Deutschland nicht mehr als diese Partei? Geht die Selbstzerstörung, wie Sie das im Buchtitel nennen, nicht über die Linkspartei hinaus?
Genau, also das war im Konzept habe ich mir eben auch die Frage gestellt, schaue ich mir jetzt nur die Partei an oder eben die ganze Bewegung. Man hat dann aber schnell festgestellt, dass es auf knapp 200 Seiten schwer machbar. Und mir war eben auch dieser ostdeutsche Aspekt wichtig, weil die SED beziehungsweise die SED und die PDS auf jeden Fall eine ostdeutsche Identität hatten. Die Partei Die Linke jetzt eben nicht mehr so stark. Und das war für mich auch ein Punkt zu sagen, okay, ich gucke mir vor allem an, wie hat sich die Linke in diesem Zeitraum oder die damals noch PDS verändert. Und es bleibt aber, es bleibt halt nicht aus, dass man auch logischerweise auf linke Bewegungen schaut. Das ließ sich natürlich nicht vermeiden, weil es natürlich da viele Überschneidungen gibt. Und hin und wieder mache ich da auch einen kleinen Exkurs, also ja, zum Beispiel über die sogenannten Antideutschen oder auch bestimmte Umweltbewegungen, die sich eben den Fridays for Future oder so, die sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben haben etc. Also das fließt schon alles mit ein. Aber mir war es wirklich wichtig, eben sich die Partei anzuschauen. Wie hat sie sich verändert in diesem großen Zeitraum? Das war auch, muss ich sagen, ein bisschen eine Herausforderung. Ich meine, ich habe sowas schon in meiner Dissertation, da hatte ich auch einen riesengroßen Zeitraum, den ich mir angeschaut habe.
Von Kaiserreichgründung bis 33.
Also ja. Über 50 Jahre und jetzt sind es auch wieder über 30 Jahre geworden. Das ist wahrscheinlich habe ich da eine Leidenschaft dafür, so große Zeiträume mir anzuschauen. Und ja, es hatte aber eben seinen Reiz, um einfach zu merken, was ging 1989, 90 ab und was ist im Jahr 2022, was ja auch sehr einschneidend war oder vor allem die letzten Jahre. Also seit 2020 kann man ja wirklich von einer Zeitenwende sprechen, die eben auch die Linke sehr verändert hat, würde ich sagen.
Ja, Zeitenwende heißt ein Buch von Andrea Komloschi, das auch im Promedia Verlag erschienen ist. Vielleicht nochmal eine Nachfrage zu diesem Fokus auf die Linkspartei. Mhm. Wenn heute in Oppositionsmedien, gerade aus dem konservativen bürgerlichen Spektrum, das Wort links aufgerufen wird, verbinden, glaube ich, die allerwenigsten damit diese Partei. Dann geht es eher um Grüne und SPD, oft auch um die FDP, manchmal sogar um die CDU unter Friedrich Merz. Mhm. Trotzdem bei Ihnen Selbstzerstörung der Linken, eine unter 5% Partei.
Ja. Naja, das ist natürlich auch ganz klar ein Framing, weil die Akteure eben von Fridays for Future aus meiner Sicht überhaupt nicht links sind. Sie sind Teil des Establishments und da wird natürlich so eine Scheindiskussion aufgemacht, ja, und die Linke am besten so unter dem Tisch oder unter dem Teppich gekehrt und versucht oder eben versucht, bestimmte Akteure aus der Partei, wenn sie mal in einem Interview vorkommen, Also, dass man die Akteure dann interviewt, die eben die Ansichten auch der Interviewten oder der konservativen Medien ganz gut rüberbringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die richtige Antwort ist.
Na gut, wir werden gleich noch tiefer reingehen und dann ob es die richtige Antwort ist, weiß man sowieso nicht.
Das ist korrekt.
Nee, ich wollte ja noch nach dem Beobachtungszeitraum fragen. Sie haben jetzt gesagt, es ist ein sehr langer Beobachtungszeitraum. Für meinen Geschmack war er eher zu kurz, weil gar nicht wenige Historiker die Geburt der neuen Linken auf die späten 60er datieren, einer Linken, die Klassenkampf und die Systemfrage, wie Sie das genannt haben, eingetauscht hat gegen Umwelt, gegen Feminismus, gegen Minderheiten, Identitätspolitik und so durch diesen Tausch perfekt in den Kapitalismus passt. Diese Historiker schieben das natürlich auf die Dienstleistungsgesellschaft, dann aber auch auf den US-Sicherheitsapparat und hier vor allem auf die CIA. Warum starten Sie mit dem Ende der DDR und blenden diese Vorgeschichte, wahrscheinlich vor allen Dingen westlicher Linker, aus?
Also als Historiker habe ich mich nie groß mit der BRD beschäftigt, also mit der Bonner Republik. Ja. Bei mir war immer 1945 erstmal Schluss und dann ging es 90 weiter. Das war quasi nicht mein Steckenpferd und ich habe mich auch nicht ich bin halt auch kein DDR-Historiker oder SED-Forscher. Natürlich sind mir da viele Dinge bewusst, aber ich dachte für mich auch persönlich war 89, 90 auch ein Wendepunkt, der mein ganzes späteres Leben massiv geprägt hat. Und das war für mich auch daher ein Punkt zu sagen, okay, da möchte ich gerne einsteigen.
Das ist interessant, weil die Historiker, die an den Universitäten dominieren oder auch an den außeruniversitären Forschungsinstituten, die gehen ja eigentlich eher andersherum ran. Die blenden die DDR-Zeit aus, weil das nicht zu ihrer natürlichen Forschungsumgebung gehört. Die kennen die Bonner Republik, wie sie das genannt haben. Und das ist ganz normale Vorgeschichte. Da werden dann Traditionslinien gezogen. Das, was in der Oberlausitz zwischen 45 und 89 passiert ist, das existiert da oft gar nicht.
Ja. Und klar, mir ist natürlich die 1860er-Bewegung, die habe ich natürlich auch auf dem Schirm, aber hat am Rande damit zu tun, sage ich mal. Also es hat sich dann schon gezeigt also zwischen 2005 und 2007, wo eben aus der PDS dann zusammen mit der WASG, die Partei Die Linke wurde, dass eben viele Leute, also gerade aus dem Gewerkschaftsmilieu, aus Westdeutschland Karriere gemacht haben. Klaus Ernst zum Beispiel oder Bernd Rieksinger, Axel Trost, das sind alles solche Leute. Ich weiß nicht, ob die klassische 68er-Biografien haben. Ich glaube, bei Rieksinger könnte es durchaus passen. Und das hat natürlich auch ein Stück mit beigetragen, dass so bestimmte 68er Ideale oder so vielleicht damit stärker mit reingeflossen sind und man sich ein bisschen mehr vom Sozialismus verabschiedet hat. Ja, also schon mit der Umbenennung von PDS, da war ja eben auch das Wort Sozialismus mit drin. Zu Die Linke, da war es nicht mehr mit drin, war ja auch eine wichtige Entscheidung, sage ich mal, wo man das Spektrum vielleicht ein bisschen breiter aufgemacht hat, weil es gibt auch Linke, die sich nicht als Sozialisten sehen, ganz klar. Und
ja, vielleicht nur als Ergänzung, diese Geburt der neuen Linken Ende der 60er bezog sich nicht nur auf die 68er-Bewegung. Da ging es auch darum, dass man erkannt hatte, den Kalten Krieg auch als Krieg um Deutungshoheit, um kulturelle Hegemonie führen zu müssen. Mhm. Und man auf diese Weise solche Ideologien wie den Neoliberalismus platziert hat, um die Rebellion in linken Kreisen für den Kapitalismus fruchtbar machen zu können, um die Erfolgsideologie mit der Rebellion vereinen zu können. Mhm. Und das ist letztlich größer als die 68er-Bewegung. Aber führt über unser Thema hinaus, glaube ich.
Wobei, ich hab ein kleines Kapitel, das nennt sich eben auch Woker-Kapitalismus. Mhm. Und da zeigen sich zwei Entwicklungen auf. Auf der einen die ganzen Unternehmen, die sich jetzt eben eine Regenbogenflagge oder auch mal eine Ukraine-Fahne vor die Haustür stellen, sagen auf einmal, hey, wir sind im Zeitgeist, etc. Und was eben auffällt, ist, dass diese Unternehmen oder die eben auch das Label Klimaschutz, wir produzieren klimagerecht etc., Das mag alles gut und schön sein, aber es fällt eben auf, dass diese Unternehmen oft eben Tarifverträge aushöhlen, dass sie eben den Altersanspruch ihrer Angestellten etc., dass sie den nicht mehr so im Fokus haben. Also ich kenne tatsächlich ein Beispiel aus einem weiteren Umfeld, wo eine Frau ihre Kündigung bekommen hat und sie hat sich aber aufgeregt, dass die Kündigung nicht gegendert war. Und dann erst hat sie begriffen, dass das ihre Kündigung ist. So. Und ich glaube, das ist wirklich eine gewollte Entwicklung. Das ist eben so die eine Seite dieser Entwicklung. Und die andere ist natürlich, dass große Unternehmen, wenn sie diesen woken Zeitgeist, der ja auch von der Regierung getragen wird, wenn sie da mitspielen, dass sie eben auch im Krisenfall auch dann mal gerne gerettet werden oder auch bei irgendwelchen Staatsaufträgen bevorzugt werden. Also das sind diese zwei Seiten dieses Woken-Kapitalismus, der eben aber auch von großen oder vielen Akteuren der Linken unbewusst, glaube ich, mitgetragen wird.
Ja, unreflektiert.
Unreflektiert, ja. Genau. Ja.
Also Sie nennen das Woker-Kapitalismus. Ich sage immer Tugendkapitalismus, weil Woke ja mittlerweile so ein Kampfbegriff geworden ist, der viele gleich die Hände heben lässt. Bei dem Tugendkapitalismus kann man das auch erklären.
Ja,
und bleibt letztlich neutraler.
Ja, okay. Mhm.
Lassen Sie uns zurückgehen auf den Anfang Ihres Buches, auf 89-90. Vielleicht können Sie den Zustand der Linken in Deutschland zu diesem Zeitpunkt in ein paar Sätzen skizzieren.
Ja. Ja, so die SED war in jeglicher Hinsicht am Ende 89. Man hat sich zwar noch groß gefeiert da zum 40-jährigen Jubiläum in Berlin, aber
7. Oktober 89,
genau.
Gorbatschow zu Gast.
Genau.
Aber schon Demos vor dem Palast der Republik, Polizeieinsätze.
Genau, was natürlich auch eine irre Entwicklung ist. Also man feiert sich selber, aber es geht schon, auf der anderen Seite sind viele Leute, die eben nicht mehr mitfeiern wollen und es gab eine kleine Parteielite auf der einen Seite und das Volk auf der anderen Seite. Und diese Kluft ist, glaube ich, immer größer geworden in den 40 Jahren und hat sich eben 1989, war da auf dem Höhepunkt. Und auch damals waren ja die, sage ich mal, ich habe es auch in meinem Buch Betonköpfe genannt, nicht in der Lage oder nicht willens, irgendwelche Reformen einzuleiten. Und dann kam zum Glück für die SED ein Herr Gysi, ein freier Anwalt aus dem Nichts mehr oder weniger, wobei ganz aus dem Nichts kam er nicht, und hat zusammen mit Herrn Motrow dann das Schiffchen einigermaßen noch gerettet. Die SED war ja kurz vor der Auflösung und die beiden waren die zentralen Figuren, dass das eben nicht passiert ist.
Ich glaube, das ist ein Reformparteitag im Dezember 89, wo die Frage nach Selbstauflösung, glaube ich, gestellt wurde.
Genau. Und gerade die beiden haben da eben gesagt, das würde uns dann komplett kaputt machen.
Gut, das ist jetzt der strukturelle Aspekt. So klein war die SED nicht. Es waren immerhin, glaube ich, über 2 Millionen Mitglieder in der DDR-Zeit. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz so holzschnittartig zu beschreiben, wie Sie es gerade gemacht haben. Also auf der einen Seite eine kleine Elite und auf der anderen Seite das Volk. Da gibt es halt viele dazwischen, die auch in der SED lange schon über Reformen diskutiert haben und versucht haben, das im Apparat im Apparat durchzusetzen. Ich war selber ja Parteimitglied, deswegen habe ich das live erlebt als Journalistikstudent, dass da diese Debatten keineswegs nur auf der einen Seite zwischen Betonköpfen und auf der anderen Seite zwischen dem Volk verliefen, sondern dass das sehr viele Schattierungen dazwischen hatte.
Ja, ich habe das ein bisschen sehr zugespitzt, aber klar, aber vielleicht war es 89 auf jeden Fall dieser Dualismus sicher größer als 20, 30 Jahre vorher, könnte ich mir vorstellen.
Ich hatte jetzt, glaube ich, auch versucht eher nach der ideologischen Ausgangsposition zu fragen. Also wir haben jetzt über den strukturellen Zustand gesprochen, Partei kurz vor der Selbstauflösung, zwei Menschen steigen da aus dem Nichts plötzlich in den Ring, der Modrow nicht ganz aus dem Ring, der war ja immerhin Chef der Bezirksparteileitung in Dresden, also und galt als Reformer schon viele Jahre vorher, auch im Westen als Reformer gesehen. Und der Gysi, den man vielleicht als Anwalt in Berlin schon kannte.
Ja.
Es gab ja dann viele Leute, die hinterher auch erzählt haben, wie sie ihn erlebt haben.
Ja.
Also er so ganz unbekannt war auch nicht. Aber immerhin, okay, es kommen Leute, die diese Partei unter neuen Namen retten. Wie sieht es ideologisch aus? Wo steht die Linke 90, Anfang 90?
Ja. Es gab ja die ersten freien Wahlen dann 1990 im März, meine
ich. Stimmt, das hat mich auch irritiert in Ihrem Buch, dass Sie von freien Wahlen sprechen, weil man ja mittlerweile weiß, wie viel Geld aus dem Westen in die DDR, noch DDR, geflossen ist, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.
Ja, naja, vielleicht waren die Wahlen ein bisschen freier als die Jahre oder Jahrzehnte vorher. So, aber da gebe ich Ihnen recht.
Mir schien das auch so ein Werbelabel zu sein.
Ja. Ja.
Und dann plötzlich war die Allianz für Deutschland, also Helmut Kohl, bei 40 plus. Ne?
Ja. Ja. Also es gab einen kurzen Zeitraum, wo ja eben auch viele Bürgerrechtler so Ende 89, Anfang 90 wirklich überzeugt waren, okay, wir wollen den Sozialismus erneuern, wir wollen ihn demokratischer gestalten. Und dass es dann aber so ausging, wie es dann ausging, eben dass das Gebiet der ehemaligen DDR dann von der BRD einverleibt wurde, so würde ich das mal nennen, das wollten, glaube ich, die wenigsten. So
es gibt ja dieses wunderbare Buch von Daniela Dahn und Rainer Mausfeld, Tam und Tabu, wo Daniela Dahn die Umfragen zitiert aus Anfang Januar 90, wo eine Mehrheit, 70+% für einen verbesserten Sozialismus ist. Und sie beschreibt dann, wie im Prinzip ab Februar gibt da so ein bestimmtes Datum, wo Horst Teltschik, der Kohlberater, diesen Wahlkampf im Prinzip anleiert, ja, wo es darum geht, die D-Mark sofort einzuführen, auf schnelle Wiedervereinigung, ja, zu zielen und letztlich die DDR-Wirtschaft als marode hinzustellen, die SED-Spitzen oder die Spitzen dieser Nachfolgepartei auch als moralisch diskreditiert hinzustellen, was dann letztlich zu diesem Wahlergebnis am 18. März 1990 führt. Aber ich hatte Sie unterbrochen. Sie wollten jetzt von dem Zustand bei diesen ersten Wahlen nicht nach dem Modus der Nationalen Front berichten.
Genau, also man wollte sich schon eben den Wahlkampf mit auch anderen Parteien, die auch andere ideologische Denkmuster haben, den wollte man sich stellen, und man hat aber diesen klaren Bruch dann mit dem Stalinismus quasi vollzogen. Auch das hat, glaube ich, nicht allen gefallen, aber gerade Gysi war ja da einer der Vorreiter in dieser Entwicklung. Und so hat man sich dann eben schon, man hatte eben diesen DDR-Muff, der war noch da, aber man hat wirklich offensiv versucht, den abzulegen und jetzt eine neue Zeit zu gehen.
Ist da das da, was Sie unter Linkssein verstehen? Herrschaftskritik, Systemfrage stellen, eine Gesellschaft von unten aufbauen?
Zu dieser Zeit auf jeden Fall. Also so sprich die ganzen 90er Jahre. Ich erinnere mich an eine Rede von Gysi 98, da ging es um die Euro-Einführung, da hat ja die PDS damals noch 27 von 30 Abgeordneten haben dagegen gestimmt, und Gysi hat eben auch gesagt, man kann nicht ein Kontinent über eine Währung einigen, da gibt's andere Sachen, die wichtiger sind, und er hat genau diese Entwicklung mit dem Euro auch vorausgesagt. Und er hat auch eben kritisiert die Medien, was die für eine große Rolle spielen, eben auch im Kapitalismus so. Und das muss man eben als Linke auch auf dem Schirm haben, sozusagen. Das haben heute viele Linke überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber damals war den Leuten oder vielen Mitgliedern schon klar, wie die Medien ticken, wie auch die zahlreichen neuen Zeitungen etc. Über die PDS etc. Schreiben. Also sprich, man war damals viel reflektierter. Man hatte aus meiner Sicht auch mehr Experten zu verschiedenen Themen drin. Also gerade so in den 90er Jahren viele, viele Ingenieure, auch einfache Leute, Handwerker etc. so, und das Milieu war viel größer, also was man selber abgebildet hat und was man ansprechen wollte.
Was ich aus Ihrem Buch gelernt habe, dass die Geschichte der Linkspartei, wurzelnd in der SED, doch ein Problem ist, weil in dieser Partei des demokratischen Sozialismus, auch in den 90ern, das, was Sie auch als Linkssein beschrieben haben, nämlich libertär, vielleicht sogar anarchistisch zu sein, dass das da gefehlt hätte, weil das in der DDR nicht hat wachsen können. Habe ich das richtig verstanden?
Würde ich so sagen. Also ja. Mit libertär war, ich meine, man kann sich drüber streiten, ob libertär jetzt wirklich was mit links zu tun hat. Ich glaube, die Libertären würden mich steinigen, wenn ich das behaupte. Die sehen sich da nicht in diesem Links-Rechts-Spektrum drin. Und ja, mit Anarchismus in der SED ist mir wenig bekannt, ist aber auch, glaube ich, noch ein Forschungsfeld, wo man tatsächlich nochmal nachhaken könnte. Natürlich, aber ist ganz klar, also ein Anarchismus und eine Partei schließt sich eigentlich komplett aus.
Wir haben also auf der einen Seite die PDS als möglicher Sachwalter linker Ideale in diesem größeren Vereinigten Deutschland, und wir haben zugleich die PDS als ostdeutsche Interessenpartei, als Anti-West-Partei. als Hafen für DDR-Eliten, wo wahrscheinlich die Experten herkommen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Was sagt der Historiker Sven Breyer zu diesem Spagat? War in dieser Konstellation überhaupt ein politisches Angebot möglich, das die Traditionen der Arbeiterbewegung, auf die sich die Partei ja immer berufen hat, für die Gegenwart übersetzt?
Also beim Stand jetzt würde ich konstatieren, dieser Spagat hat nicht funktioniert, aber es gab einen Zeitpunkt, ich würde sagen 2009, wo es ganz gut aussah, wo die Linke eben als ostdeutsche Identitätspartei oder Interessenspartei oder beides durchging auf der einen Seite und eben auch versuchte, die Linke Gesamtdeutschlands zu vertreten, was damals ja auch gut lief, eben mit den genannten Leuten. Also Oskar Lafontaine war sicher eine Bereicherung für die Partei. Und gerade das Duo Gysi Lafontaine, also wenn man sich die Spitzenduos der letzten Jahre anschaut, da, ja, ich persönlich werde da so ein bisschen wehmütig, so wenn ich da an diese zwei absoluten Politikstars denke, die wirklich gut erklären können, die mitreißende Reden gebracht haben oder das bis heute auch noch teilweise tun und viel Sachverstand haben und auch in der Lage waren, eine Krisensituation wie eben 2007, 2008, die Finanzkrise auch zu nutzen. Ja, das, wir haben ja auch einen Dauerkrisenzustand 2020 und die Linke ist nicht in der Lage, das für sich zu verwerten. Also wir haben viele Leute im Moment, die nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung, Heizung etc. bezahlen sollen. Und da kommt mir zu wenig. Und 2009 war für mich so der Zeitpunkt, da hatte die Linke bei den Bundestagswahlen 11,9%. Da hätte man mehr draus machen können dann, aber...
Ja, wir kommen da gleich noch hin. Ja. Lassen Sie uns vielleicht noch einen Moment in den 90ern verweilen.
Ja.
Sie waren damals Schüler in der Oberlausitz, mhm, am Humboldt-Gymnasium in Ebersbach.
Ja.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man sich als junger Mann, damals für eine Szene entscheiden musste. Rote oder weiße Schnürsenkel, oft ohne genau zu wissen, was links und rechts bedeutet. Können Sie sich erinnern, wie Sie politisiert wurden und was Sie damals eher nach links gezogen hat?
Ja, es ging über Musik los. Also ich habe so mit 15, 16 angefangen, damals Tote Hosen, Ärzte zu hören. Das würde ich heute aus vielerlei Gründen nicht mehr machen, musikalisch wie ideologisch. Könnte man auch ein Buch drüber schreiben, glaube ich. So in diese Richtung ging es dann und das haben nicht so wahnsinnig viele Leute damals gehört. Ja, dann gab es die Fraktion, die hat eher Böse Onkels gehört und noch andere Bands, die deutlich rechts davon zu verorten waren. Und mir ist damals aufgefallen, dass so weder die Linken noch die Rechten damals eigentlich genau wussten, was es damit eigentlich auf sich hat. Es war, glaube ich, eher so ein jugendliches Phänomen, zu einer Gruppe zu gehören. Und ich bin halt eher in diese Gruppe mit reingekommen. So.
Wie waren die Kräfteverhältnisse in Ebersbach?
Ich glaube, dass schon eher die Rechten dominiert haben. So. Ja, ja.
Also gut, mein Glauben, manche Leute aus Dresden schreiben ja über körperliche Erfahrungen,
ja,
also über körperliche Schmerzen und Wunden, die in solchen Schlachten...
Da gibt es ja dieses Buch 89-90.
Ich glaube, ja, darauf spielen Sie... Von Peter Richter, ne?
Genau, ja, genau, genau. Da muss ich halt sagen, wie gesagt, ich bin Jahrgang 84. Ich habe diese ganz wilden Zeiten so die ersten 5 Jahre, sage ich mal, der 90er, die habe ich nicht so bewusst wahrgenommen. Da waren wir vielleicht auch zu sehr Provinz oder so.
Gut, ein anderes Provinzbeispiel ist ja Monchi, der Frontmann von Feine Sahne Fischfilet. Es gibt so eine Doku von Charlie Hübner, ich glaube, die heißt Wildes Herz. Und was ich da faszinierend fand, ist diese Geschichte dieses heute ja sehr weit links stehenden Musikers, je nachdem, wie man links sein natürlich definiert. Ja. Aber dort wird beschrieben, wie Monchi in seiner Jugend Hansa Rostock-Fan war und eher ultra-rechts. Und es dann ein Zufall dazu geführt hat, dass er auf die ganz andere Seite gewechselt ist. Also er hätte auch in Böse Onkels ähnlichen Bands auftreten können.
Das habe ich auch, ich habe lange in Dresden gewohnt und ganz Ostsachsen ist sowieso Dynamoland und ich stehe auch zu dem Verein bis heute, da sind die meisten auch nicht unbedingt links da von den Leuten, aber solche Widersprüche gibt es halt manchmal, gerade auch eben so aus den 90ern und diesen vielen Umbrüchen resultierend.
Ja. Ich habe ja in diesem Format hier auch Alexander Christ interviewt, der das Buch Corona-Staat geschrieben hat. Was ich an dem Buch faszinierend fand, war die Vorstellung, dass man sich zuerst die Menschen aussucht, mit denen man zusammen sein möchte und dann die Ideologie übernimmt, die in dem Kreis vorherrschend ist, in dem sich diese Menschen bewegen. Dass es also gar nicht eine Entscheidung für eine Ideologie ist und dann die Menschen automatisch dazukommen, sondern es eher umgekehrt laufen würde. Mhm. Weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen da sind mit diesem Kreis in Ebersbach mit 15, 16.
Kann ich bestätigen, ja. Man kannte dann halt irgendjemanden, der einen zu einem Konzert mitgenommen hat, wo der Eintritt vielleicht ein Euro war oder was, vielleicht sogar noch eine Mark damals. Super, die habe ich gerade noch, da komme ich mal mit und tolle laute Musik, viele Leute etc. Und andere sind halt so zu der anderen Band gegangen, die woanders gespielt hat, vielleicht gar nicht so weit weg, und die haben halt andere Texte gehabt. Die Musik klang ziemlich ähnlich. Hauptsache harte Gitarren und ich glaube, sowas prägt einen so. Es gibt immer so bestimmte Türöffner und da geht man durch diese Tür und kommt da so schnell dann auch nicht mehr raus. Oder?
Was haben Ihre Eltern gesagt? Der Musiklehrer, die Grundschullehrerin, was hat der große Bruder gesagt?
Ja, es ging ja nicht nur mit Punk los bei mir. Ich habe auch es wurde dann immer extremer, habe dann viel Heavy Metal gehört, bis hin zu Black Metal. Habe da auch mal eine Band selber gehabt in dieser Richtung. Und ja, meine Mutter fand das natürlich furchtbar. Mein Vater eher so klassischer Musiklehrer. Hat vielleicht noch so ein bisschen Verständnis so für bestimmte Sachen, weil es gibt ja auch musikalisch recht anspruchsvollen Heavy Metal. Ich weiß nicht, ob das irgend so eine Teenager-Phase war, um vielleicht doch ein bisschen gegen das Elternhaus zu protestieren, gegen die ganzen eingefahrenen Provinz-Sachen. So würde ich es mal interpretieren. So, dass es immer härter wurde, jetzt ist es mittlerweile wieder, höre ich auch mal ganz gerne Klassik oder so. Also.
Und jenseits der Musik zur politischen Ausrichtung, zwei Lehrer in der DDR könnten ja sagen, junge Linkspartei, das hat sich für uns schon nicht rentiert. Mach was anderes.
Ja, also vor allem mein Vater, der sah das auch genau so ungefähr, so kritisch. Warum, was willst du denn bei denen eigentlich und so. Ich muss halt sagen, meine Eltern sind sehr unpolitische Menschen. Also die gehen maximal wählen, das vielleicht auch nicht immer. Und ich wurde nie irgendwie groß politisiert. So. Also die Politik war irgendwie immer da und dieses Erbe der DDR auch und bestimmte Sachen, wie man sich zu verhalten hat und wie nicht. Aber es wurde nie offensiv in irgendeine Richtung was interpretiert. Also tendenziell war halt oft alles eher negativ behaftet, aber dann was, und dann, wo mein Vater eben mitbekam, na Linken, was willst du denn da? Und geh doch eher in eine CDU oder SPD, da hast du doch größere Erfolgschancen. Also da ging es gar nicht so um irgendeine Ideologie, sondern was bringt es dir vielleicht so? Und es war für ihn nicht klar, was ich da halt will.
Ja, wenn heute über die Ostdeutschen als Problem gesprochen wird, weil die Ostdeutschen anders ticken, gegen Corona stärker demonstriert haben, mit dem Russlandkrieg nicht so ganz einverstanden sind und solche, mit der Interpretation des Russlandkrieges nicht so ganz einverstanden sind, dann wird ja oft auch auf die Lehrer und die Schulzeit verwiesen, darauf, dass SED-geprägte Lehrkräfte auch in den 90ern und Nullern noch in den Gymnasien dominiert haben. Wie ist da Ihre Erfahrung in Ebersbach? Hat das da eine Rolle gespielt, die DDR-Vergangenheit? Hat Ideologie eine Rolle gespielt? Hat die Politik da eine Rolle gespielt? Oder war das Schulstoff und alles andere ist in diesen Musikclubs passiert und in den Klicken in der Freizeit?
Also ich fand das, die Frage habe ich mir damals sogar auch gestellt. Ich hatte ja in den 90er Jahren, war ich auf dem Gymnasium und da hatten wir das Fach Gemeinschaftskunde und der Lehrer war ein ehemaliger Kollege auch von meiner Mutter, und da wusste ich eben auch, dass er vorher viele Jahre, Jahrzehnte auch in der SED war, und ich fand es ganz interessant, wie er uns dann beigebracht hat, wie jetzt diese BRD funktioniert und also, aber völlig unideologisch, aber dieser Schwenk offenbar von einem Tag auf den anderen, den haben die Leute oder einige Leute offenbar problemlos hinbekommen oder zumindest nach außen hin, und das fand ich schon relativ faszinierend, aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass man da versucht hat, uns irgendwie die DDR schön zu reden. Kann ich nicht sagen. So, also
ist ja erstaunlich, dass dieser Gemeinschaftskundelehrer wusste, wie die BRD funktioniert. Ich weiß es bis heute nicht.
Ja, das war, wir mussten da immer sehr viel auswendig lernen. Da gab es noch so Polylux etc. Und das hat sich ziemlich eingeprägt. Ja.
Gut, Sie hatten ja schon mehrfach auf diesen Höhepunkt 2009 hingewiesen, auf die Vereinigung von PDS, von der eher ostdeutsch geprägten PDS mit Gewerkschafter- und SPD-Aussteigern aus dem Westen, dieser Vereinigung zur Linkspartei, Oskar Lafontaine als Zugpferd, diese 11,9% bei der Bundestagswahl 2009 als, glaube ich, absoluter Höhepunkt in der Geschichte dieser Partei. Was ist danach schiefgegangen? Was ist nach 2009 schiefgegangen?
Das kann man relativ einfach zusammenfassen. Also es sind Akteure in die Partei rein oder stärker geworden, die eben mit dem, also A, mit der ostdeutschen Identität nicht mehr viel anfangen konnten, aber eben auch mit diesem klassischen linken marxistischen Begriff. Also sprich, die sogenannten Antideutschen, die würden sich jetzt heute anders bezeichnen, vielleicht als woke Linke oder Bewegungslinke, wie auch immer, die eben eine ganz andere oder fast eine konträre Einstellung zur Außenpolitik haben. Also sprich, sind eben viele westdeutsche Linke, die eben von den 1945 oder deren Eltern von den USA, von den Amerikanern befreit wurde. Und bis heute da eine große US-Faszination vorhanden ist. Da wird völlig ausgeblendet, dass eben zum Beispiel ja Auschwitz eben von der Sowjetunion, von den Rotarmisten befreit wurde. Das spielt in diesem Kontext keine Rolle, obwohl eben die gleichen Leute auch alles, was Israel macht, massiv abfeiern, sage ich, nenne ich es mal. Und das hängt mit einem sogenannten Schuldstolz zusammen. Ich habe das Wort gelesen in einem Buch von Raimund Unger, der saß ja auch schon mal drin, vom Verlust der Freiheit, muss ich sagen, war eins der Bücher mal Leben, die mich am meisten geprägt und beeindruckt haben.
Das würde ich für den Raimund freuen.
Ja. Und ich glaube, das Wort ist, ich habe es da gelesen, es ist aber nicht im Original von ihm, auf jeden Fall das Wort Schuldstolz, und das beschreibt eben nur eine ganz bestimmten Menschenschlag an Leuten, die oftmals auch eigene Täter des Nationalsozialismus in der Familie hatten, Großeltern, Eltern, also je nachdem, und die auch profitiert haben, also bisschen zur SS-Mitgliedschaft. Ich kenne auch wirklich einige Beispiele aus dem bekannten Umfeld, bisschen zur SS-Mitgliedschaft oder die von der sogenannten Arisierung von Unternehmen profitiert haben. Und die tragen das monströs vor sich her, haben aber oft selber eine sehr narzisstische Einstellung zu vielen Dingen. Und jeder, der diese Dinge nicht so interpretiert wie sie, wird sofort in eine rechte Ecke gestellt oder als Antisemit. Ich glaube, das Schlimmste, was man in Deutschland sein kann, oder ist, glaube ich, der Holocaust-Leugner. Und das geht relativ
überhaupt Leugner. Klimaleugner.
Ich glaube, auch diese Konnotation Klimaleugner, Corona-Leugner, die kommt nicht ganz unbewusst auch aus diesem Kontext mit dem Holocaust-Leugner. So. Und diese Generation oft eben sehr, sehr biodeutsch, aus gutem Elternhaus, da wurde lange auch oft aus 68er Familien. Und diese Generation ist jetzt ziemlich am Ruder, sage ich mal, die so aufgewachsen sind und eben dieser US-Kult, ja, also die Amis haben uns befreit. Ich meine, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Anne Helm 2014 in Dresden, oberkörperfrei, damals noch für die Piratenpartei engagiert, stellt sich da in Dresden hin, Bomber Harris, thank you oder irgendwas stand bei ihr auf der blanken Brust drauf.
Bombardierung von Dresden,
ja, Februar. Genau. Ja, und Bomber Harris, 13. Februar 45. Und Arthur Harris war eben maßgeblich dafür verantwortlich, dass Dresden eben mehr oder weniger komplett in Schutt und Asche aufgegangen ist. So. Und über die Vorgeschichte kann man, die ist natürlich relativ eindeutig, aber das trotzdem in dieser Form zu verherrlichen und so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir hier Pegida, bitte macht das am besten nochmal, also was dann auch wirklich im Zuge von Pegida auch mehrfach aus diesen antideutschen Kreisen passiert ist, das ist wirklich auch Gewalt und Kriegsverherrlichen. Und das zeichnet auch diese Antideutschen aus meiner Sicht aus. Und das hat mit einer Linken gar nichts zu tun. Eine Linke hat in erster Linie pazifistisch zu sein und sich für den Frieden in der Welt einzusetzen und nicht solche Botschaften rüberzubringen. Und jetzt sitzt die besagte Politikerin eben in Berlin im Abgeordnetenhaus und ist Fraktionsvorsitzende von der Linken. So gehen auch Karrieren. Ne? Also
wahrscheinlich müssen wir den Begriff Antideutsch erklären, weil ich habe das oft gemerkt, Leute, die nicht so tief in diesem ganzen linken Sumpf drinstecken, können mit dieser Bezeichnung oft nichts anfangen. Ja. Ich habe es bei Veranstaltungen gemerkt, bei denen ich auch attackiert wurde von dieser Gruppe. Und bevor diese Attacken losgingen, war mir die Existenz einer solchen Gruppierung und von diesem Namen eigentlich nichts bekannt.
Ja. Da kann ich gerne noch mal einen kleinen Exkurs zu geben. Also es ging quasi schon mit der Wiedervereinigung los oder mit der Vereinigung 89-90, wo viele linke westdeutsche Akteure Angst davor hatten, dass jetzt sowas wie ein viertes Reich entsteht. Ich meine, wenn man sich dann diese ganzen Pogrome, würde ich es schon fast nennen, in Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda anguckt, dann war vielleicht damals, Anfang der 90er, diese Angst vor einem Vierten Reich vielleicht nicht so ungerechtfertigt. Ja? Also wenn man sieht, okay, jetzt sind die Ossis mit drin und auf einmal ist diese Ausländerfeindlichkeit wieder da, die wir schon bis 45 hatten. Vielleicht gerechtfertigt so ein bisschen, aber das hat dann Züge angenommen, die wirklich deutlich darüber hinaus gingen. Und 91 war dann der Irakkrieg. Da ging es dann wirklich so in diese Richtung, dass eben der Westen hatte den Kommunismus nicht mehr als Feindbild, er brauchte ein neues Feindbild. Das war halt eben der Islam. Und diese antideutschen Linken haben eben damals auch in Saddam Hussein in einen neuen Adolf Hitler erblickt. So diesen Vergleich kennen wir ja auch heutzutage mit anderen Politikern. Der wird ja immer mal gerne aufgefahren, auch wenn er absolut indiskutabel ist, wie ich finde. Und damals ging das eben los und dass eben bestimmte Zeitschriften, Bahamas sind dann entstanden, wo eben die Autoren tatsächlich
das ist so ein linkes Blatt, ne?
Genau,
Bahamas.
Genau, diese US-Intervention im Irak etc. abgefeiert haben und sogar wirklich als antifaschistischen Kampf gewertet haben gegen den faschistischen, islamistischen Terror sozusagen. Mhm. Ja, und das ist natürlich eine sehr, ich sag mal, eine sehr abgedrehte Art, die Dinge zu sehen. Und was dann eben der 11. September 2001 war dann das nächste Ereignis, was eben diesen Antideutschen gezeigt hat, also dieser islamische Terror ist wirklich massiv da. Die können hier unsere großen Befreier direkt im Herz angreifen. Und das kann natürlich nicht sein. Und da müssen wir jetzt was machen. Und deswegen sind die Interventionen in Afghanistan etc. auch absolut gerechtfertigt. Und da müssen wir als Deutsche hinter den US-Amerikanern stehen. Und wie gesagt, mit einem linken Zeitgeist hat das halt nichts zu tun. Und was vielleicht noch ein Thema in diesem Kontext ist, ist diese absolute Israel-Solidarität. Also da wird völlig einseitig auf die Israel-Palästinenser-Frage geschaut. Ich habe selbst erlebt, ich war mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowohl in Israel wie auch in Palästina in den Ende 2017, 2018. Und da habe ich wirklich erlebt, wie sich dann wirklich Bio-Deutsche hinstellen, eben auch aus dem Westen, und dann wirklich den Palästinensern vor Ort erklären, also wie sie wirklich diese Frage Israel-Palästina zu interpretieren haben. Und da bin ich wirklich, das war auch ein Moment, wo ich wirklich dachte, was läuft hier eigentlich? Was ist das für ein Film? So, und wo eben auch völlig ausgeblendet wird, dass die Regierung in Israel stockkonservativ bis wirklich rechts, vielleicht rechtsradikal oft ist und mit den Palästinensern eben, ja, sehr schlecht umgeht. Das wird völlig, ja, man macht sich als woke linke antideutsche Bewegung sehr stark für Menschenrechte, aber da wird es völlig ausgeblendet. Und egal was Israel macht, man steht da immer dahinter. Da gibt es auch viele Landtagsabgeordnete, die eben den Post haben oder bei Twitter I stand with Israel etc. und nieder mit Hamas etc. Also wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken so und was jeglichen linken dialektischen Anspruch, eben wo man eben hin und her überlegt und eben gerade nach den Grautönen sucht, völlig, es wird da völlig fällt unter dem Tisch sozusagen und es hat für mich mit Linkssein absolut nichts zu tun. Und diese Akteure sind aber wirklich mittlerweile sehr dominant geworden in der Linken.
In Ihrem Buch deuten Sie an, dass Geheimdienste ein Interesse gehabt haben könnten, Karrieren von Menschen zu fördern, denen linke Kernthemen, Herrschaftskritik, Systemfrage stellen, sich für die Schwachen einsetzen, eher egal sind und stattdessen transatlantische Positionen oder antideutsche Positionen, die Sie gerade beschrieben haben, zu vertreten.
Also ich hatte im Vorfeld des Buches ein Interview mit Dieter Dehm geführt und also die These stammt eher von ihm. Ich habe die auch damit abgebildet, sage ich mal.
Er war dabei, wenn man so will. Ne?
Genau,
lange Zeit prominentes Mitglied, Bundestagsabgeordneter.
Genau, und Ja, also das macht natürlich Sinn. Ich meine, es ist ja nicht nur die Linke, die diese Entwicklung genommen hat. Ja, also wenn ich mir eine CDU anschaue, eine SPD, eine FDP, wie weit die von ihren eigentlichen Kernen mittlerweile weg sind und alle in diese proamerikanische Richtung tendieren, dann ist das auf jeden Fall eine These, die standhält.
So. Wie erklären Sie sich, dass Spitzenfunktionäre wie Gregor Gysi und Oskar Lafontaine diese Richtung haben wachsen lassen in der Partei?
Naja, also Lafontaine wurde ja in den 2010er Jahren wurde ja immer mehr zurückgedrängt. Es kamen dann eben neue Kräfte hinzu. Also ich sag mal, das Duo Katja Kipping, Bernd Rieksinger war ja ab 2012 am Ruder bis 2021, meine ich. Und das war so die Phase, wo dann, kann man so sagen, der Niedergang eingeläutet wurde, wo eben diese ganzen neuen globalen, globalistischen Agenden eben durchgeführt wurden oder befeuert wurden. Ja, das ging los mit der Flüchtlingskrise 2015. Da war für die neue Linke war klar, okay, zu uns kann jeder rein, wir lassen jeden ins Land, egal was das für soziale Auswirkungen hat, vielleicht auch kulturelle Verwerfungen mit sich führt. Das war Nummer eins. Dann der menschengemachte Klimawandel, da ist ja für die Linke auch ganz klar, Zitat auch Susanne Henning, Welt so sinngemäß, also das ist die größte Aufgabe der Menschheit und da müssen alles für tun, damit wir das Problem in den Griff kriegen, diese 1,5 Grad.
Susanne Henning-Welzow, Spitzenfunktionärin, ist sie Parteivorsitzende? Oder
War Parteivorsitzende. Ein Jahr, ziemlich genau. Mhm. Ja, bis 2021 oder 2022. Ja. Und Migration, Klimawandel, und dann gab es natürlich auch Kräfte wie Sarah Wagenknecht, die einfach mal gesagt haben, wir haben auch begrenzte Kapazitäten in Deutschland und wir können eben nicht jeden reinlassen und auch erst recht nicht ungeprüft so. Und dafür gab es natürlich von dem anderen Teil der Partei, eben auch Bernd Rieksinger, Kritik, ja, so da kann man ja gleich zur AfD gehen, so ungefähr. Und das ist ja sowieso immer auch eine Schuldzuweisung. Also wenn man irgendwie Dinge ein bisschen anders sieht, gerade bei den heißen Themen wie im Klimawandel, Migration oder eben dann auch Corona 2020, dann kommt immer, ja, das ist ja so, also argumentiert ja auch die AfD. Also dieses Argument habe ich auch sehr oft gehört, wo ich mir denke, ja, aber AfDler, die müssen auch Luft holen. So, ist mir eigentlich völlig egal, was die in diesem Kontext sagen. Ich habe jetzt diese Meinung dazu und ich sehe das so. Und wenn die das zufällig bei dem Thema auch so sehen, dann ist mir das völlig
egal. So ein Muster, was ich aus der DDR kenne. Wenn es dir hier nicht passt, geh doch rüber.
Genau, ja. Ja, klar.
Gregor Gysi haben wir gerade schon, ich habe es gerade angeteasert. Ja, das ist ja eine der wenigen Konstanten der Partei von 89, Dezember 89 bis heute. Wie schätzen Sie seine Rolle ein und vor allem seine Entwicklung?
Also ich denke, wenn man die Partei PDS bzw. Die Linke also sieht, dann fallen vielen Leuten, ich sag mal den über 30, über 40-Jährigen sofort Gregor Gysi ein, vor allen anderen. Und er war auch wirklich eine Person in 90ern und Nullerjahren, die mich auch sehr beeindruckt hat, weil man hat schnell gemerkt, das ist wirklich jemand, der versteht sein Fach. Wie gesagt, ich habe vorhin diese Rede zur Euro-Einführung 98, womit er bei vielen Dingen Recht behalten sollte, erwähnt. Dann hat er sich für Edward Snowden stark gemacht, hat auch 2013 sinngemäß gesagt, dass dieses Besatzungsstatut der Bundesrepublik mehr oder weniger immer noch da ist, womit er ja nicht ganz Unrecht hat, also zumindest de facto nicht unbedingt de jure. Und die Entwicklung, die ich bei ihm sehe, ist ein bisschen, dass er sich immer mehr weg von Ostdeutschland und auch von Osteuropa, Russland wegbewegt hat, von der alten Sowjetunion und dann sich doch Richtung Westen geöffnet hat. Also er hatte ja 2010, war er beim US-Botschafter in Berlin und hat dann sinngemäß gesagt, also wir würden in unserem Parteiprogramm Wir fordern deswegen die Auflösung der NATO, weil das sowieso unrealistisch ist. Und deswegen schreiben wir nicht rein, Deutschland soll aus der NATO austreten. So, das ist vielleicht so 2010 war das so.
Und um die Partei Linken zu beruhigen. Es bleibt ja weiter Programmpunkt.
Und ihr
US-Amerikaner müsst euch keine Sorgen machen, falls wir doch an die Macht kommen sollten.
Ja,
falls wir mehr als diese 11,9% eines Tages bekommen.
Genau. Und das fand ich wirklich sehr befremdlich. Mir war das auch lange nicht klar. Ich habe das eben auch in den Recherchen zu meinem Buch erst so bewusst wahrgenommen, weil ich mich frage, warum geht denn ein Herr Gregor Gysi zum US-Botschafter? Was soll denn das? Und warum muss man denen irgendwie sagen, was bei uns Linken, deutschen Linken im Parteiprogramm steht? Was geht denn denen das an? So, ne? Und das war schon so eine Sache, die ich so ein bisschen seltsam fand. Und jetzt eben im Ukraine-Krieg hatte sich im Gegensatz beispielsweise zu Sarah Wagenknecht auch dahingehend geäußert, also EU und NATO, die trifft im Prinzip keine Schuld an dieser Eskalation. Und das ist schon ein ziemlicher Schwenk aus meiner Sicht pro USA, pro NATO, den ich Ihnen so nicht zugedacht
hätte. Das heißt also, in der Person Gysi kann man die Entwicklung der Partei über 30 Jahre nachzeichnen?
Kann man sie durchaus nachzeichnen, ja.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass die Linkspartei inzwischen ins Lager des Gegners übergelaufen sei. Ja. Wer ist für Sie Gegner einer echten Linken? Was macht diesen Gegner aus?
Das sind Parteien wie die aktuelle SPD, wie die aktuellen Grünen, wie die aktuelle CDU, die in diesem seltsam Kapitalismus, in dem wir gerade leben, realisieren. So, oder auch eine FDP, der irgendwie einen Kapitalismus, der sich den kompletten Staat zu eigen gemacht hat, wo so viel Lobbyismus ist, wie vorherrscht, wie glaube ich noch nie. Und das kritisiert eine Linke oder nur wenige kritisieren das noch. Der Großteil macht das eben nicht mehr, sondern geht eben auf irgendwelche seltsamen globalen Agenden weg, die auch alle nicht aus Deutschland stammen, sondern oft aus dem Silicon Valley und sich aus meiner Sicht mit Themen befasst, die Leute überhaupt die nichts mit ihrem realen Leben zu tun haben. Also gerade wenn ich zu mir nach Hause fahre nach Sachsen, da gibt es nicht so viele Regenbogen fahren oder Ukraine fahren oder der Klimawandel wird da nicht permanent als großes Thema interpretiert, sondern da muss eben geschaut werden, wie man die nächsten Rechnungen bezahlt oder etc.
Klar, man grillt da seine Würste.
Genau, ja, und da werden sogar noch richtige Würste und keine veganen gegessen und so. Wie können sich's nur erlauben, die Leute? Und ich merke eben dieser Widerspruch, also von einer urbanen Linken hin zum auch dieser Stadt-Land-Widerspruch, der ist wirklich enorm geworden. Also ich habe ja oft diese Station Oberlausitz, Dresden, Berlin und es sind wirklich Dresden noch so als Zwischenstopp, ja, und aber Berlin und die ostdeutsche Provinz ist wirklich Wahnsinn. Also ich verorte die Linke eben eher in Berlin. Da haben wir ja auch viele Akteure, die auch gerade diese antideutschen Agenten sehr befeuern. Ja.
Ja, bei Corona stand die Linke weit über die Partei mit diesem Namen, stand die Linke fest an der Seite eines autoritären Staates, an der Seite globaler Eliten, an der Seite der Pharmakonzerne. Wie erklären Sie sich diese neue Koalition? Oder ist sie gar nicht so neu?
Das ist die Frage. Ich habe das ja ein bisschen versucht anzudeuten mit diesem Woken-Kapitalismus. Und die Corona-Sache war eben auch wie die Klimawandelgeschichte, die ganze Gender-Geschichte, Migrationsgeschichte, auch so auf einer Pseudo-Solidarität. Ich muss auch sagen, ich kann dieses Wort in diesem Kontext auch kaum noch hören, weil das Wort Solidarität ist in den letzten zwei, drei Jahren so entwertet worden, auch eben gerade von linker Sicht, dass es seine Bedeutung fast verloren hat oder man ihm wieder die ursprüngliche Bedeutung vielleicht zurückgeben sollte.
Aber für mich an der Seite der Schwachen stehen.
Genau. Und für mich war das auch der Grund, dann eben diese Partei zu verlassen, weil 2020, ich kann mich noch erinnern, Katja Kipping im Bundestag, auf einmal hatte sie eine FFP2-Maske. Die meisten Leute in Deutschland hatten noch niemals so eine Maske gesehen. Und sie da mit der Maske und Schal auch noch drum und Lockdown jetzt etc. Und ich dachte, Leute, was ist denn mit euch los? Die Leute fallen gar nicht um hier wie es in bestimmten Videos aus China zu sehen waren, die, glaube ich, nicht so wirklich echt waren. Und Ich kam da drauf nicht klar auf diese Massenpanik, die besonders auf der linken Seite, nicht auf der rechten, einsetzte. Und ich meine, ich hatte auch die ersten ein, zwei Wochen Angst und dachte, hu, was geht denn hier los? Hab dann aber schnell mir Statistiken angeguckt, die man zu jedem Zeitpunkt oder fast zu jedem Zeitpunkt sich abrufen konnte auf den Kanälen, wenn man nur klar, wollte.
Jetzt sind wir auf der beschreibenden Ebene immer noch. Ne? Ja. Gibt es eine Erklärung?
Ja. Die Erklärung, ja, es ist diese Solidaritätsgeschichte, dass man eben jetzt auch mal mit den Alten, gerade die alten Leute sollten ja geschützt werden. Und das war ja auch sicher löblich.
Das heißt also perfektes Framing, das genau. Linke eingefangen hat.
Genau. Also es hat,
aber selbst dieses perfekte Framing kann einen ja nicht übersehen lassen, wer Profiteure dieser Politik gewesen sind, Pharmakonzerne. Das kann man als Linker doch nicht übersehen.
Ich glaube schon.
Globale Eliten.
Ich glaube, das ist wieder ein bisschen diese Bildungssache, die ich auch so am Anfang ein bisschen ansprach. Ich kenne viele Leute, die haben studiert, irgendein Fach und dann auch einen Doktortitel, aber sind absolute Fachidioten.
So wie wir beide.
Ja, vielleicht ist unser Spektrum doch ein bisschen breiter als diese Kreise.
Ich habe ja auch zu einem historischen Thema, auch Weimarer Republik, Sachsen in der Weimarer Zeit promoviert. Ja. Insofern liegen wir da wahrscheinlich ziemlich nah beieinander. Und als Historiker muss man ja breiter auf Gesellschaften gucken.
Genau,
ja.
Hätte ich auch gedacht, die Historiker, die ich eben so kenne, die haben ihr Fachgebiet. Und das war's dann. Und da wird nicht geguckt, was ist denn eigentlich zum Beispiel, ich habe mich immer gefragt, BioNTech, was ist denn das für ein Konzern? Habe ich vorher nie gehört. Ja. Wo kommt denn der auf einmal her? Der hängt mit Pfizer zusammen. Wer ist denn Pfizer? Was machen die so? Was haben die in der Vergangenheit gemacht? Und ich habe gemerkt, die Leute haben sich damit nicht auseinandergesetzt. Die haben nicht gewusst, was Pfizer auch in der Vergangenheit schon so für tolle Sachen fabriziert hat. Und auf einmal wird hier dieser Impfstoff milliardenfach verimpft. Und wie, du bist noch nicht geimpft, so kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich so, warum sollte ich das machen irgendwie? Wenn ich Corona kriege, ist die Chance bei 99,8% oder so, dass ich es überlebe. So, das Risiko gehe ich ein. So,
gerade wenn man den dreckigen Schnee in der Oberlausitz
Das war vielleicht eine ganz gute Abhärtung oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich da keine Lust dazu. So, und habe mir auch bestimmte Statistiken zum Thema, das war ja dann auch schnell zum Thema Impfnebenfolgen so, und das, da hoffe ich, gibt es auch noch einen großen Aufarbeitungsprozess. Und wie gesagt, das war nicht nur die Linken, das war auch das universitäre Umfeld, links-grün universitär, das ist ja mittlerweile, da war ich genauso geschockt, muss ich sagen, da wurde auch alles blind mitgemacht und dieses eben nicht hinterfragen und dieses, der starke Staat befiehlt und wir machen mit. Da habe ich mich wirklich gefragt, ob ich das Linkssein vielleicht mein ganzes Leben falsch eingeschätzt habe. Vielleicht ist es das ja doch, vielleicht will man den starken Staat haben. Man kann natürlich sagen, okay, wir müssen nur die richtigen Leute dahin bringen, dann ist auch ein starker Staat eine tolle Sache. Kann man so sehen. Aber die richtigen Leute waren damals nicht. Wir hatten eine CDU-Regierung, CDU-SPD und unter Merkel mit Spahn. Und es gab keine Kritik von links an den Herrn Spahn, der sich so oft selbst widersprochen hatte, etc. Das wurde alles nicht zur Kenntnis genommen. Ich weiß auch nicht, die Leute haben sich auch nicht groß mal breiter mit dem Thema befasst. Sie haben einfach das gemacht, was ihnen vorgeschrieben wurde und dann eben auch so einen Lockdown und eine Ausgangssperre mitgemacht. Und das war für mich fassungslos. Das war für mich das völlige Abhandenkommen von einem linken dialektischen Denken, was eben gerade, wie ich es schon formuliert habe, nach diesen Grautönen, nach den Zwischentönen sucht und nicht eben nur schwarz oder weiß. Und für mich war dann der nächste Punkt, dass man eben alle Leute, die nicht mitgemacht haben, habe diese Erfahrung auch selber gemacht, auf einmal eine rechte Ecke gestellt hat. Ja, Corona-Leugner, also mir war auch sofort diese Konnotation bewusst, Holocaust-Leugner, Klimaleugner, Corona-Leugner, so, ja, also ich dachte, super, und ich meine, wer leugnet das denn? Das ist natürlich eine Krankheit, die da ist. Man kann das Klima kann man auch nicht leugnen, so völlig, ja, sehr, sehr idiotisch auf jeden Fall, also so billig auch so, also diese billige Polemik, die hat mich auch sehr enttäuscht, so, wo ich dachte, Leute, dann gebt euch doch mal ein bisschen Mühe, so, und ja.
Vielleicht war das ja für Sie der Prozess des Erwachsenwerdens, den Raimund Unger ja in seinem Buch beschreibt.
Kann sein, dass das bei mir geklappt hat und bei den Leuten eben nicht. Also, ja.
diese Frage, die Sie gerade beschrieben haben, sich zu fragen, vielleicht habe ich mein Leben lang unter Linkssein was anderes verstanden als Mehrheiten in dieser Partei zum Beispiel. Ja. Vieles von dem, was Sie an der Linkspartei kritisieren in Ihrem Buch, beobachten wir auch bei den anderen vier Parteien, denen der Staat im Moment gehört. Ich zähle das einfach mal auf, um das nochmal systematisch auch da zu haben. Also Berufspolitiker mit reinen Parteikarrieren, Katja Kipping ist da Ihr Beispiel, die Abwendung von der Landbevölkerung, haben wir darüber gesprochen, Abwendung von körperlich arbeitenden Menschen, Moralisierung aller politischen Fragen, Kriegsbegeisterung, Migrationskult, Klimareligion, falsche Toleranz, auch Diffamierung von jedem Protest als rechts. Mhm. Kann man sich als eine Partei, kann man sich als Linkspartei diesem Sog überhaupt entziehen, wenn man sich nicht gleich selbst ins Abseits stellen will?
Dass man das tun kann, sieht man in der Person von Sarah Wagenknecht, die ja eben bei diesen ganzen Agenden, die ich aufgezählt habe, immer auch eine konträre Meinung hatte und die sie auch gut begründet hat. Also sie hatte ihren tollen YouTube-Kanal, den ich natürlich auch intensiv verfolge, wo sie eben Statistiken bringt, wo sie Originalzitate von Politikern bringt. Also der quasi empirisch gut fundiert ist. Und man sieht ja, dass es Linke gibt, die das alles ein bisschen realistischer sehen und dass die Leute, auch die Wählerschaft, solche Leute wollen, ja. Und die wählen aber nicht mehr links, sondern die wählen jetzt halt AfD. So. Und das hat sich die Linke eben selber auf die Fahnen zu schreiben. So. Ich glaube nicht, dass die ganzen Leute, die AfD wählen, oder ich weiß es, dass das nicht alles irgendwie Nazis sind. Natürlich sind da auch welche dabei.
Sie müssen die Leute ja kennen. In Sachsen ist die Zahl 30%
natürlich,
ungefähr.
Ich sehe das denen allen an der Nase an, was die in Sachsen wählen. Nee, aber da sind natürlich ganz viele Protestwähler dabei. So. Und das muss doch eine Linke erkennen. Und wenn man sich eben auch die Zusprüche eben von der Sarah Wagenknecht oder auch von mir aus noch Fabio De Masi, der ja leider auch aus der Partei raus ist, absolut fähiger Kopf, auch aus dem Wagenknecht-Lager. Da muss einem doch als Funktionär klar werden, okay, so wollen es die Leute nicht. Die Leute wollen keine zweite SPD haben, die sich sowieso schon völlig von ihren Wurzeln getrennt hat. Und sie wollen auch keine zweite grüne Partei haben, die ja sich komplett auf den Kopf gestellt hat, ideologisch. So, das braucht es nicht. Die Frage ist sowieso, ob es überhaupt diese Grüne und diese SPD noch braucht. Das ist wieder eine andere Sache. Aber offenbar wollen viele Wähler eben nicht eine Linke, die irgendwie zwischen diesen beiden seltsamen Parteien hin und her lavriert und alles mitspielt, was ihr vorgesetzt wird. So. Und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich glaube nicht nur in Ostdeutschland, dass man eine wirkliche Linke schaffen kann.
Ja, ich hatte ja nach der Partei gefragt, also eher nach dem Apparat. Und Sie haben jetzt mit Sarah Wagenknecht geantwortet, die ja außerhalb dieses Apparats steht. Ich glaube, sie war Spitzenkandidatin in NRW bei der Bundestagswahl 21 als jemand, der aus Berlin Prenzlauer Berg kommt, also mit NRW erstmal wenig am Hut hat. Parteiapparat, kann man sich als Parteiapparat, als Mensch, der am Ende auch regieren möchte, sonst wäre man kein Berufspolitiker geworden, der möglicherweise gar keinen anderen Beruf hat, also darauf angewiesen ist, weiter in diesem Berliner Zirkus da mitzuspielen, kann man sich da dem Sog entziehen, der ja von den anderen vier Parteien gesetzt wird?
Das glaube ich nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass diese sogenannte repräsentative Demokratie, die aus meiner Sicht weder repräsentativ noch besonders demokratisch ist, die ist aus meiner Sicht nicht mehr zu retten in dieser Form. Ich weiß auch nicht, ob man die so erneuern könnte, dass sie wieder funktionieren würde. Ich glaube, der Zug ist ein Stück weit abgefahren. Also ich wäre halt einfach für mehr direkte Demokratie.
Weil Sie sind ja noch ein junger Mann, das ist dann ein bitteres Urteil. Ne?
Ja,
klar. Sie müssen ja noch 40 Jahre aushalten.
Schauen wir mal, ja. Aber da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der diese Meinung hat. Und es ist ja auch völlig langweilig zu sehen, wie sich diese ganzen Parteien auch ideologisch entkernt haben. Also ich hätte gerne eine FDP, die super liberal oder libertär unterwegs ist. Und ich hätte auch gerne eine CDU mit wirklich christlichen und von mir aus sozialen Werten auch. Und eine SPD, die sich für die Arbeiterschaft und die Angestellten klar macht. Aber all das ist nicht der Fall. Und es ist völlig relativ egal, wer da ans Ruder kommt. Es geht immer in eine ähnliche Richtung und da kann sich auch die Linke schwer entziehen, sage ich mal.
Ja, zu Sarah Wagenknecht müssen wir natürlich noch einen Satz sagen. Trauen Sie ihr zu, die Linke in Deutschland wieder zu einer relevanten Größe zu machen, vielleicht auch jenseits der Partei Die Linke?
Also ich glaube, sie bräuchte eben ein gutes Team um sich. Da würde es auch ein paar Leute geben, Fabio De Masi, Dieter Dehm etc. Problem ist halt nur, sie ist halt auch eine Intellektuelle in erster Linie, die super Bücher schreibt, die super Interviews gibt, Vorträge hält etc. Aber ich glaube, ihr Problem ist so ein bisschen, die Leute zu mobilisieren, auf die Straße zu bekommen. Das hat sie ja schon mal mit Aufstehen, mit der Bewegung versucht.
Wollte ich gerade danach fragen. Ja. Das ist noch nicht so lange her und das ist ja
2018.
Grandios gescheitert oder im Nichts versickert, wie man das jetzt beschreiben möchte.
Wobei man da eben auch sehen muss, 2018 wurde ja diese Bewegung aus dem Nichts quasi geboren, auch mit Politikern, meine ich, von Grünen und SPD. Und 2019 war sie im Prinzip schon wieder weg vom Fenster. Und da haben natürlich auch damals die Medien einen großen Anteil gehabt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber Sarah Wagenknecht müsste sich da, glaube ich, noch in einer Funktion, die Leute zu mobilisieren, auf die Straße zu bringen. Das geht ihr vielleicht mit ihrer etwas kühlen, generellen Haltung ein bisschen ab. So. Aber da kann man sich ja auch ein paar andere Leute noch mit ins Boot holen. Aber so was eben so Analyse angeht etc., ich meine, sie hat ja auch nichts mehr mit irgendeinem Stalinismus zu tun, den sie vielleicht noch Anfang der 90er hatte.
Also wenn man ihre kommunistische Plattform war
genau, das. Genau, ja, genau. Genau. Also wenn man ihre letzten Bücher liest, die ich wirklich sehr empfehlen kann, also jetzt nicht nur die selbstgerichteten, sondern auch die, wo es mehr um Wirtschaft ging wie vorher, da hat das ja mit einem Kommunismus oder Sozialismus nur noch wenig zu tun, sondern es geht eben schon darum, auch den Mittelstand zu stärken, nicht alle Leute mit einem Haufen Steuern zu belasten, die dann für seltsame globale Agenten ausgegeben werden, sondern so einfach so ein bisschen eine vernünftige, pragmatische Politik zu machen. Ich glaube, darum geht es ja einfach.
Ich glaube, Ordoliberalismus
genau, ist genau, dafür das genau, Stichwort. Genau, genau. Und ja, also da ist auf jeden Fall, weil das macht auch eine FDP nicht mehr. Eine FDP ist auch Teil dieses großen, seltsamen Staatskapitalismus, den wir jetzt haben. So und ich glaube, da gibt es viele Wähler, die zu so einer Partei strömen.
Ich habe jetzt extra nochmal die Mitgliederzahlen angeschaut, sind so knapp 60.000 noch. Halb Ost, halb West. Berlin ist ja immer schwer zu zählen, weil man gar nicht genau weiß, was jetzt Ost und was West ist. Also ganz so groß scheint das Potenzial gar nicht mehr zu sein.
Ja. Nee, aber es gibt viele Leute eben außerhalb dieser Partei. Achso, Sie meinen jetzt für einen Funktionär etc. Ja gut, diese Erfahrung habe ich ja in 7 Jahren auch gemacht, so, wo ich mir so die Biografien und Qualifikationen der Leute, mit denen ich dann in der Linkspartei zu tun hatte, angeguckt habe. Dachte ich mir schon auch oft so, da werden oft irgendwelche ideologischen Prämissen nachgebetet, aber sonst ist da nicht viel da. Ja.
Ihr Blog heißt Im Osten. Perspektiven wider den Zeitgeist. Warum betonen Sie den Osten so mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR?
Weil mir bis heute auffällt, dass Leute, die so ostdeutsch sozialisiert sind, eben oft die Dinge ganz anders sehen, wie Leute, sage ich mal, aus Hannover oder Düsseldorf. Weil sie offenbar gelernt haben, also gerade die noch aktiv die DDR mitgemacht haben, dass Nachrichten oder Zeitungen zwar, also bringe da mal den Spruch, auch in der DDR gab es viele verschiedene Zeitungen, aber sie haben mehr oder weniger alle das Gleiche berichtet. So. Und ich finde, da lassen sich ja schon Parallelen zu heute ziehen, seit 2020 vor allem. Und
gut, der Unterschied war, dass in der DDR jeder wusste, wer die Zeitung produziert, wem sie gehören.
Genau.
Da hätte keiner die Idee geäußert, dass das irgendwie objektiv, neutral, unabhängig sein könnte.
Genau, und heute ist das ja oft nicht so. Die Leute reflektieren eben nicht, wer der Verlag ist oder der Besitzer von einer bestimmten Zeitung etc. Und vielleicht nochmal, um auf die Frage zurückzukommen.
Ja, klar, die zielt noch nicht darauf, ob es so einen ostdeutschen Habitus gibt. Aber Sie haben gesagt, die Leute sehen die Dinge oft anders.
Ja. Also mir fällt auch auf, in Ostdeutschland sind auch viele Leute, die auch wirklich alles mitmachen. Die Leute gab es auch in der DDR schon. Ja. Also da ist eher diese Polarisierung zwischen diesen Leuten und den Leuten, die aber auf Dauerkritik sind. So, das gibt keinen oder wenig Mittelfeld dazwischen, zwischen diesen beiden Polen. Und ich glaube, es ist einfach so, dass die Ostdeutschen sich 1989 viel mehr erhofft hätten. Ja, es ging dann für viele mit Arbeitslosigkeit einher, mit also man konnte eben nicht 3 Generationen wie in Westdeutschland Häuschen und Aktien etc. anhäufen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben diese, dass die soziale Fallhöhe wesentlich geringer ist im Osten als im Westen. So, ich merke, im Westen, da geht es vielen Leuten immer noch gut, auch wenn die Stromrechnung jetzt ein bisschen teurer wird, etc. Aber im Osten gibt es oft keine Reserven mehr. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist ein materieller Punkt, den man halt nicht unterm Teppich kehren kann.
In Ihrem Buch gibt es eine Zahl, die ich mir gemerkt habe, 1000 Euro im Monat Durchschnittseinkommen. Ja.
Und das ist nach über 30 Jahren so. Das ist natürlich vehement und der Politik scheint es relativ egal zu sein. So. Und genau, also das ist so ein wichtiger Punkt, dass eben vieles anders und kritisch gesehen wird. Ich glaube, 2015 war für viele ein ganz großer Einschnitt, so nach dem Motto, jetzt werden wir schon wieder nicht gefragt, ob wir das wollen. Euro-Einführung auch noch so ein Punkt vorher. Da hat auch keiner, jetzt haben wir die tolle D-Mark, die wollten wir die ganze Zeit und jetzt ist es schon wieder weg nach ein paar Jahren. Also ich glaube, das ist so die enttäuschte Wiedervereinigung, diese Euro-Einführung. Mal gucken, wie lange der Euro noch da ist. Ich bin da wirklich skeptisch. 2015, die Migration und dann eben auch die Corona-Sache, wo eben auch viele Westdeutsche komplett mitgespielt haben und die ganzen großen Proteste waren ja alle oder zum größten Teil auch in Ostdeutschland in kleinen Kommunen etc.
Gut, gab im Westen auch.
Ja,
auch,
natürlich auch Stuttgart etc.
Ja, selbst in meiner Gegend da in Cham waren jeden Montag so 1000 Leute beim Spazierengehen. Okay. Ja. Im Buch schreiben Sie, dass es in manchen Gegenden im Osten Deutschlands immer noch so aussieht, als ob die Wende erst gestern gewesen sei. Ich kenne es nicht so, weil ich komme ja aus so einem Badeort an der Ostsee. Da sieht es super aus. Da sind die ganzen Pensionen schick und alles ist toll gepflegt, damit Touristen kommen können.
Ja, also es ist ambivalent natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, nach Dresden fährt oder so, denkt man sich super etc. Aber gerade in der Peripherie, sag ich mal, Sachsen, Brandenburg, da irgendwo auf dem Land, ja, da gibt's auch kein Bäcker mehr, da gibt's keinen Metzger mehr. Da ist schon noch viel Grau in Grau und die viele, viele kleine Orte sterben wirklich weg. Da fährt dann auch der Bus nur noch einmal am Tag, etc. Also man hat, glaube ich, im Osten schon diese Leuchttürme gefördert, ja, Jena, Leipzig, Dresden etc. Und auch viele Innenstädte, muss man ja wirklich sagen, also wirklich sehr aufgemotzt, so finde ich auch aus historischer Sicht super.
Dresden sieht aus wie eine Puppenstube.
Ja. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich zum Beispiel auch Bautzen oder Zittau anguckt, das ist wirklich, oder Görlitz, das waren ja alle Städte, die kurz vorm Verfall waren, 89 so, und da hat man schon wirklich viel gemacht, aber es gibt eben diese kleineren Orte, da passiert kaum noch irgendwas so und da sind wirklich viele abgehängte Existenzen so.
Stimmt, ich bin neulich durch Weißenfels gefahren, kurz vor Mitternacht, auf Holperstraßen, wo ich immer Angst hatte, jetzt in den Straßenbahngleisen hängen zu bleiben, kein Mensch mehr auf der Straße, Straßenbeleuchtung gegen null.
Ja.
Das war so ein Déjà-vu, wenn man so will.
Ja, gerade aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg, die kleinen Orte,
Im Blog dreht sich vieles, wie Sie gerade auch schon angedeutet haben, um Manipulation, um Massenverdummung, auch um Medienbesitz, Medienlenkung, linke Kernthemen. Eigentlich sollte man meinen, die Partei scheint inzwischen eher auf der anderen Seite zu stehen. Sie erwähnen im Buch die Posse um den Karlspreis für Ken Jebsen 2017. Weil wenn wir hier schon mal bei Apolut im Gespräch sind, sollte man das vielleicht nochmal erwähnen. Sie erinnern auch an die pausenlose Diffamierung von Oppositionsmedien als rechts, als verschwörungstheoretisch, als antisemitisch. Wie ist das zu erklären?
Also ich habe im Buch auch das Beispiel gebracht, dass eben Gysi meinte, ja, also die Medien, da müssen wir mal gucken, was die schreiben, wer da dahinter steht, etc. Das war in den 90er Jahren. Auch ein Lafontaine hat das 2010 nochmal betont. Das
wäre auch Revolutionstheorie, ne? Man muss zuerst die Sender besetzen und dann kann alles andere kommen.
Natürlich. Also er meinte 2010 Lafontaine, die Medien schreiben jetzt eben die Grünen so, wie sie brauchen. Und wir, damals war die Neue Linke 2,5 Jahre alt, wir müssen aufpassen, dass uns nicht genau das Gleiche passiert. So, dass eben, wenn Politiker aus unseren Reihen Positionen bringen, die in den Kram passen, nenne ich mal, dann werden sie hochgeschrieben. Und wenn aber Politiker das nicht machen, dann werden sie runtergeschrieben. Und genau hat er recht gehabt, dass es eben passiert. Ja, und wenn ich mir eben anschaue, wer wird denn hofiert von den Medien? Ein Bodo Ramelow ist omnipräsent. Bodo Ramelow könnte 1:1 auch in der SPD oder bei den Grünen Karriere machen. Das ist absolut kein
Ich hatte den Eindruck, CDU. Ich habe den einmal live erlebt, ich glaube 2019 im Sommer, in seinem Hoheitsgebiet da in Erfurt.
Ja.
Der war da der Fürst.
Ja, ja. Aha.
Und eher ein strammer Konservativer, war mein Eindruck. Ich habe den ganzen Tag da erlebt. Das war so eine Regionalkonferenz der Linken, glaube ich.
Ja.
So, wo sie die Ostpolitik für die Bundestagswahl festklopfen wollten.
Aha, aber ich fand es interessant, weil er aus meiner Sicht wirklich jede globale Agenda, ich kann mich noch an einen Twitter-Post von ihm erinnern, ja, den werde ich nicht vergessen. Impfen, 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 impfen.
Also so viele Zeichen wie reingehen.
Genau. Ja. Das, ja. Und dann kam man natürlich auch nicht mit klar, weil die Ostdeutschen, ja, die haben ja, in der DDR wurde ja gegen alles geimpft und das haben ja Leute mitgemacht und auf einmal lassen sie sich nicht mehr impfen. Das hat er nicht verstanden als Westdeutscher.
Er kam ja aus dem Westen
dazu. Ja, genau, ja, genau. Das war für ihn völlig unklar, wo ich auch dachte, wohnt jetzt über 30 Jahre in Thüringen, aber hat die Menschen oder viele offenbar noch nicht so verstanden. Aber zum Thema Medien, ja, was ich eben auch in meiner Zeit in den 7 Jahren bei der Linken gelernt habe, ziemlich schnell oder lernen musste, du kannst lesen, du kannst die Taz lesen, Neues Deutschland, wird ja jetzt aktuell auch immer mehr zu einer zweiten Taz, würde ich sagen, ist auch okay. Junge Welt, die sind zu antiimperialistisch, da musst du aufpassen, da sind auch manchmal so Antisemiten dabei, geht nicht. Die Zeit und Süddeutsche ist aber super, kann man lesen etc. Und ach so, ja, aber so KenFM oder so, nee, das geht natürlich gar nicht. Also das ist, so, diese Sprüche kamen da, aber, und ich so, hast du dir jemals eine Sendung da eigentlich angeschaut? Nee, warum sollte ich denn das machen? So, also ich meine, ich bei Wikipedia kann ich doch genau lesen, was da steht. Warum soll ich mir, ich guck mir doch sowas da nicht an. So, ne? Und da habe ich wirklich gemerkt, dass dieses Framing, also schon auch dieses transatlantische Framing, so groß ist, ja, also was darf ich lesen, was darf ich sehen und was eben nicht. Und ich bin gerade 2014 dann eben auch auf KenFM so aufgesprungen und andere Medien. Sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und würde vielleicht bestimmte Sachen gar nicht so kritisch sehen, wie ich das jetzt tue. Aber viele Leute wollten das nicht sehen, nicht hören. Und die Diskrepanz wurde wirklich in den Jahren immer größer und hat sich dann bei Corona so zugespitzt, dass ich es dann nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe dann den Leuten auch... Es gibt ja dieses legendäre Video, das kennen Sie sicher auch von der ZDF-Serie Die Anstalt aus dem Jahr 2014, wo die beiden Protagonisten dieses Netzwerk aufdecken.
Und das ist die Dissertation von Uwe Krüger, die da verfilmt worden ist, wenn man so will.
Ach so, ja. Ah, okay, alles klar. Und wo eben die Zeit dabei ist, die süddeutsche FAZ, also die haben halt die Dissertation in einem 8-Minuten-Video. Okay, das ist natürlich interessant. Und da eben aufgedeckt, wie eben die süddeutsche Zeit, FAZ, wer da dahinter steckt und wie die eben mit diesen transatlantischen Thinktanks zusammenhängen. Das war auch für mich, muss ich sagen, 2014 dieses Video. Wahnsinn. Also da dachte ich echt so, boah, das kann doch nicht wahr sein. So, das muss doch eigentlich einen riesen Aufschrei geben. Und habe das auch meinen linken Genossen da gezeigt. Und so, ja, okay. So. Und nichts passiert so. Und das hatte ich eben oft, wo ich dachte, hey, das muss doch jetzt auch mal einen Aufschrei geben. Da musst du doch jetzt sehen, dass hier was nicht stimmt. So. Nö.
Mich hat amüsiert, dass nach dem Erfurter Parteitag, war das im Sommer 22, die Parteivorsitzende Wissler, heißt Janine Wissler gesagt hatte, sie möchte, dass die Genossen stolz sind, wenn sie morgens die Zeitung aufschlagen und etwas über ihre Partei lesen. Dachte ich, okay, diese Frau hat nicht verstanden, wem die Zeitungen gehören, welchen Interessen sie dienen. Mhm. Wenn man stolz ist als Linksparteimitglied beim Zeitunglesen morgens, dann hat man irgendwas falsch gemacht.
Ja. Und das ist ja eben das Thema, dass die ganze Zeitung im Osten, die ganzen regionalen Tagesblätter im Prinzip, bis auf die Berliner Zeitung, alle in westdeutscher Hand sind. Und das ging ja Anfang der 90er Jahre über die Bühne. War mir lange so, ehrlich gesagt, auch nicht klar. Ich habe da mal geguckt, wer steckt denn eigentlich hinter der Sächsischen Zeitung, hinter den Dresdner Neuesten Nachrichten. Und war dann ziemlich baff, dass die alle irgendwie in Hamburg oder Essen oder Hannover sitzen. Also wirklich
durch. Ich habe das ja live erlebt. Ich war ja damals Journalistikstudent und habe auf unabhängige Zeitungen gehofft und dann erlebt, wie die Westverlage da einmarschiert sind.
Und das erklärt natürlich auch einiges. So erklärt aber eben auch die Zahl, dass zum Beispiel eine sächsische Zeitung jetzt nicht mehr so ganz die großen Auflagen hat, wie sie mal hatte. Ich finde auch, ist immer noch eine relativ ausgewogene Zeitung. Das ist jetzt das Beispiel, was ich so aus meinem näheren Umfeld habe. Aber dass natürlich viele dieser Zeitungen auch seit der Corona-Krise mit ihren Auflagen massiv zu kämpfen haben und die Leute sich dann eben anderen Medien zuwenden. Und das eben vielleicht auch nochmal der Punkt zu meinem Blog. Mir ist eben aufgefallen, dass dass Ostdeutschland im Prinzip wenig in den Medien stattfindet. So, wenn dann eben mit einer gewissen, wird es entweder belächelt und mit einer gewissen Nostalgie, oder man sagt, ja, okay, die armen Ossis haben halt irgendwie so sinngemäß Pech gehabt, aber dass diese Diskrepanz zwischen Ost- und Westdeutschland nach über 30 Jahren, würde ich fast sagen, in einer bestimmten Generation Ü30 größer ist als je zuvor, Anhand dieser Agenten, das ist diesen Leuten nicht bewusst. Und das will ich in meinem Blog so ein bisschen, ich habe jetzt auch vermehrt Gastschreiber etc., das soll ich, will ich auch noch ein bisschen ausbauen. Und das will ich damit eben ein bisschen darstellen. So. Und ich kriege da auch wirklich von links bis aber auch super konservativ, Mensch, Herr Breyer, hätten wir nicht gedacht, so ist ja interessant, was Sie da machen, kann man gut lesen. Und schauen wir mal, was da draus wird. Und natürlich Perspektiven wieder, den Zeitgeist ist natürlich auch ein bisschen polemisch, aber es richtet sich eben gegen diesen ganzen Zeitgeist dieser globalen Agenden, weil ich finde, wir sollten uns wieder mehr auf die Sachen hier vor Ort konzentrieren und nicht irgendwie auf Davos oder was in New York beschlossen wird, sondern eben vielleicht, um auch auf den Anfang des Gesprächs ein bisschen zurückzukommen, was denn das Linkssein ausmacht, eben, dass man die Gesellschaften von unten nach oben ordnet und nicht irgendwie in Davos das und das beschlossen wird oder in Brüssel, sondern die Leute das vor Ort entscheiden. Das will ich auch ein bisschen in meinem Blog darstellen, berücksichtigen.
Das beantwortet schon fast meine vorletzte Frage, die ich trotzdem gleich nochmal stelle. Mhm. Will kurz erklären, Berliner Zeitung gehört Holger Friedrich, einem IT-Unternehmer mit ostdeutschem Hintergrund. Mhm. Diese vorletzte Frage lautet, wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben wollen oder gern leben würden?
Ich muss tatsächlich sagen, ich kann mir eigentlich eine Welt souveräner Nationalstaaten ganz gut vorstellen, die wirklich souverän sind. So, bis vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, Nationalstaat und mit Grenzen und so. Ganz, ganz furchtbar. Ich muss aber aus pragmatischen Gründen sagen, dass das ein Modell ist, was lange Zeit relativ gut funktioniert hat. Und ich sag mal, wie so ein Staatenverbund wie die EU hat eben auch so schon so ein paar Vorteile, wenn man schnell von einem Land ins andere will. Aber dass man eben bestimmte Grenzen doch auch als Grenzen akzeptiert und sieht, okay, da ist ein Kulturkreis und da ist einer und das nicht irgendwie ein Prekariat durch die ganze Welt gejagt wird, nur um den Leuten vor Ort irgendwelche günstigen Dienstleistungen zu geben. So, also es ist ja nicht nur so, dass man mit Migration, mit grenzenloser Migration immer Leuten nur hilft, sondern man beutet sie ja auch aus. So, ja? Das sind ja immer zwei Teile einer Medaille. Das ist vielen Linken ja auch nicht klar, dass viele Leute hierher kommen, die eben die Jobs machen, die viele Deutsche halt nicht machen wollen.
Unter ihrer Qualifikation.
Genau. Und das hat ja mit Linkssein auch gar nichts zu tun. So. Und da muss man eben auch fragen, wie das eben auch Sarah Wagenknecht macht, sollte man nicht den Leuten vielleicht lieber irgendwie vor Ort helfen, so, und nicht auch die ganzen Mediziner aus diesen Ländern und Ingenieure abziehen, sondern die vielleicht gerade vor Ort lassen und versuchen, das irgendwie zu fördern, wobei ich auch sagen, man muss sich nicht in jeden Staat irgendwo einmischen, so. Ich meine, ich bin da kein Freund davon, immer irgendwo in der dritten Welt zu sagen, ja, macht das mal so und wir geben euch Gelder dafür, sondern vielleicht kriegen die das auch relativ gut alleine hin, beziehungsweise wenn sie eben diese kolonialistischen Fesseln auch langsam mal abschütteln könnten, die Gelegenheit dazu hätten. So. Also schon, ich stelle mir eine Welt vor, relativ souveräner Nationalstaaten, die aber wirklich, da bin ich in Deutschland auch froh, dass wir 16 Bundesländer haben, die ein bisschen was an Mitspracherecht haben, also mit vielen souveränen Regionen auch so. Ich würde die Region sogar noch ein bisschen stärker machen, auch in Deutschland. Das ist ja auch irgendwo der Norddeutsche und der Bayer, die haben sich ja nicht so wahnsinnig viel zu sagen. So. Deswegen muss ich auch wirklich sagen,
Region. Ich muss die beide in meiner Brust vereinen.
Ja, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Oder auch der Ost-West-Gegensatz, den muss ich auch oft in meiner Brust vereinen. Wie gesagt, also ich stelle mir eine Welt vor mit souveränen Nationalstaaten, wo aber auch die einzelnen Regionen wirklich viel zu sagen haben.
Hat Ihre Wunschwelt noch andere Facetten außer Nation und Konföderalismus oder Regionalismus?
Das ist eine Sache, man kritisiert immer viel, aber wie soll es eigentlich selber aussehen? Ne? Das ist eine gute Frage. Also ich find's gut, wenn man den Leuten sie nicht so viele Vorgaben macht. Vor allem, was man denken darf und was man nicht denken darf. Das finde ich einen ganz ganz schlimmen Aspekt. Ja, sondern man sollte Leute eher da heranführen, wenn Sie es möchten, ja, zu lernen, wie man denn an Quellen kommt, wie man mit Quellen umzugehen hat, wie man mit Medien umzugehen hat, welche Medien es gibt und nicht irgendwelche bestimmten Meinungen von vornherein aussperren, indem man sie framed etc. Und so eben einen demokratischen Diskurs, einen echten oder den Versuch nach einem echten demokratischen Kurs versucht hinzubekommen. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Ja.
Meine letzte Frage zielt in eine ferne Zukunft für einen N30er, wie Sie, in eine sehr ferne Zukunft. Ich stelle sie trotzdem, weil ich sie gerne in jedem Interview stellen möchte. Was bleibt von Sven Breyer? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
Also mit Blick auf das Buch würde ich mich freuen, wenn man in 30, 40, 50 Jahren vielleicht sagen kann, das war eine interessante Zeitaufnahme aus dem Jahr 2022, 2023, so wie das damals Leute interpretiert haben. Ich lese zum Beispiel auch oft irgendwie Bücher oder historische Werke aus dem Jahr 1922, 100 Jahre eher, die beispielsweise über den Ersten Weltkrieg was geschrieben haben, wo ich dachte, boah, die sind so dicht dran gewesen und haben schon eine historische Abhandlung dazu verfasst. Und das fände ich, das ist natürlich auch eine Momentaufnahme, was ich da gemacht habe. Das kann in ein paar Jahren schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Aber mir war es wichtig, das eben festzuhalten. Wenn man in ein paar Jahrzehnten sehen würde, hey, der Breyer, der hat es irgendwie ganz gut analysiert. Das wird auch nicht jedem gefallen, so. Das gefällt auch nicht jedem, was ich da geschrieben habe. Aber darum geht's mir auch nicht. Aber wenn davon ein bisschen was übrig bleibt und ich habe auch noch so ein paar andere geschichtliche Sachen geschrieben, das wäre mir schon wichtig, so. Wenn, dass da so ein bisschen was, über die Jahrzehnte vielleicht überdauert. Und ich glaube, wenn man mal was veröffentlicht hat oder so, freut man sich dann immer, wenn das mal in einem anderen Kontext auch nochmal herausgehoben wird oder so. Deswegen ist man eben auch in die Wissenschaft gegangen oder in die Publizistik. So. Also ich glaube, ein kleines bisschen Narzissmus gehört da auch dazu.
Aber zum Schluss noch ein Einblick in die Psyche des Autors. Ja. Vielen Dank, Sven Breyer. Das war Apolut im Gespräch. Mein Name ist Michael Main. Bleiben Sie uns gewogen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.